Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Ja, das ist ein Vers aus dem Predigttext heute. Und ich weiß nicht, ob es euch ging, wie mir heute Morgen, als ich mich dann auf dem Weg machte mit dem Fahrrad über die glitschigen Straßen und dann dachte, freut euch, hätte mich bei jedem Blätterhaufen, der so nass auf dem Kopfsteinpflaster lag, hinlegen können. Freut euch. Naja, und dann geht es auch noch weiter in diesem Predigttext, der heute dran ist. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts. Und dann klappte das mit der Technik heute Morgen nicht so ganz. Dann war Roger Schwarz noch nicht da, der heute ja predigen soll. Sorgt euch um nichts. Tja, eine große Herausforderung, dieser Gottesdienst. Bin gespannt, was wir heute so mitnehmen. Und zu Anfang möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir an diesem Morgen zu dir kommen können. Und wenn wir ja einige Verse in der Bibel lesen, dann ist es manchmal eine Herausforderung, was wir da wahrnehmen an Appellen. Herr, ich bitte dich, dass du uns offene Herzen gibst zu hören, was du uns zu sagen hast, und bitte ich, dass du diesen Gottesdienst segnest. Amen. Wir singen ein Lied. Ja, die Kinder können zum Kindergottesdienst jetzt gehen. Und zwar machen das Arne, den habe ich vorhin gesehen, da ist Arne. Und Oliver, was macht ihr heute für ein Thema?
Also, wir diskutieren die Frage, ob Kinder wichtig sind oder nicht.
Und Kinder wichtig sind.
Wir lesen eine biblische Geschichte zu dem Thema, machen ein paar Aufgaben und dann werden die Kinder mir hoffentlich die Geschichte vorspielen. Ich werde
ja, viel Spaß. Ja, ich habe euch schon so zwei Verse aus dem Predigttext präsentiert. Und ja, Roger Schwarz hat sich den heute zum Predigen ausgesucht. Und für mich war das eine Vorlage, um mich so ein bisschen auch daran abzuarbeiten. Und mir fiel auch bei der Vorbereitung dann noch so eine Situation ein mit ungebetenen Ratgebern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man ist vielleicht krank, ich habe eine Gehbehinderung, vielleicht habt ihr es gesehen, ich bewege mich so ein bisschen ungelenk, habe für längere Strecken auch meinen Stock dabei. Naja, und dann gibt es Menschen, die entdecken das und machen sich natürlich Sorgen und die erteilen dann Ratschläge, wissen was, haben vielleicht irgendein Rezept und sagen, ja Mensch, das musst du mal ausprobieren und es ist bestimmt gut und lassen einem dann gar keine Möglichkeit mehr irgendwie auch mal vorsichtig das abzulehnen oder so. Sondern die wissen ganz genau, sie haben ein Rezept, das hat gewirkt und wenn man ihnen beim nächsten Mal begegnet, dann fragen sie nach, hast du denn schon das und das probiert und so. Das kann schrecklich unangenehm sein, da können Ratschläge wirklich Schläge sein. Und ich habe es mal besonders extrem für mich erlebt, als jemand mit frommen Rezepten dann sogar noch kam. Das war jemand, der auch erkrankt war längere Zeit an einer rheumatischen Erkrankung und durch eine Begegnung mit einem Heilungsprediger ist er gesund geworden. Und klar, das musste er mir dann mitteilen, wusste von meiner Krankheit. Und der Gipfel war für mich dann an einer Stelle, dass er gesagt hat, komm Boris, lass uns miteinander beten. Und ich fand es in dem Moment total unangenehm, weil es passte für mich irgendwie überhaupt nicht. Und es war ja nicht so, dass ich nicht schon mal gebetet hätte dafür und ich habe ihn ziemlich barsch abgewiesen. War ziemlich verletzt auch danach und konnte es auch überhaupt nicht verstehen. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt an solchen Geschichten, wo man solche Ratschläge bekommt und auch bei ihm, war, dass ja, er mich gar nicht wirklich kannte. Also wir hatten uns irgendwie ein, zweimal gesehen. Er kannte meine Geschichte gar nicht, wusste nicht, wer ich eigentlich wirklich bin, kannte meine Geschichte mit Gott auch gar nicht und wusste aber genau, was auf mich passt, was gerade richtig für mich ist und musste mir das sozusagen überbraten. Und diese Verse, die ich am Anfang vorgelesen habe, freut euch, sorgt euch um nichts, das kam mir auch vor, wie so ja, fromme Rezepte, die man so aus der Bibel entnimmt und die kann man dann mal jemanden so ja, an den Kopf klatschen und wie der vielleicht gerade ein bisschen depressiv aussieht oder so, freue dich doch und sorge dich doch um nichts. Ich glaube, was man dabei vergisst und was mir nochmal aufgefallen ist bei der Vorbereitung, dass diese Verse ja erstmal aus dem Zusammenhang gerissen sind. Die stehen in einem ganz konkreten Zusammenhang in der Bibel und wenn man mal so ein bisschen drumherum liest, das sind Verse, die Paulus geschrieben hat in einem Brief an eine Gemeinde in Philippi. Diese Gemeinde kannte er. Und wenn man so ein bisschen drumherum liest, dann werden sogar Namen erwähnt von Personen, die in dieser Gemeinde gelebt haben, die Paulus kannte, denen er auch Grüße erteilt hat, denen er auch bestimmte Anweisungen mitgegeben hat. Also ein ganz konkreter Zusammenhang, in dem dieser Text steht. Und wir reißen das so oft so schnell da raus und nehmen das so als allgemeine Rezepte. Und ich glaube, ich habe Roger da jetzt schon eine Vorlage gegeben, wo er vielleicht mit weitermachen kann. Ich bin gespannt, was du noch so aus dem Text rausholst. Und wir singen noch ein Lied, das etwas älter ist, das von dem Text uns vielleicht auch erstmal ein bisschen fremd vorkommt. Aber lasst euch einfach darauf ein.
Thank you. Ja, guten Morgen. Als erstes einmal fällt mir auf, dass hier etliche Gesichter sind, die ich noch nicht kenne, und darüber freue ich mich, weil nämlich ich bin in letzter Zeit mal wieder öfter in der Gemeinde. Und normalerweise, wenn ich jemand Neues sehe, sage ich, du, ich bin der und der. Bist du neu oder kenne ich dich nur nicht, weil ich ein paar Wochen oder Monate nicht da war? Aber jetzt kann ich sagen, es müssen einige von euch neu sein oder zumindest noch nicht besonders oft hier, weil ich bin doch in letzter Zeit öfter da gewesen. Ich freue mich. Wir sollen uns ja auch freuen. Der Predigttext hat ja eigentlich schon seinen Zweck erfüllt, denn Boris, ich weiß nicht, ob ich noch predigen muss. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin doch sehr angerührt von dem, was du gesagt hast, auch gerade von dem persönlichen Aspekt, der da drin ist. Und du sagtest, ich habe mir den ausgesucht. Das stimmt nur zum Teil. Ich habe zwei Verse dazu genommen. Eigentlich ist das ein Predigttext, der heute in der Perikope vorgegeben ist. Und als ich den las, dachte ich, ach ja. Gar nicht, weil ich den Text schlecht finde, sondern weil der mich so ein bisschen auch sehr berührt hat. Und allerdings habe ich den eigentlichen Predigttext, zumindest einen anderen Predigttext, völlig übersehen. Das mag ein Zeichen sein, denn Boris sagte dann, Roger, ist das und das der Predigttext? Ich sage, wie ist das und das der Predigttext? Der steht doch in meinen Losungen gar nicht. Aber er stand da und ich hatte mich dann auch schon auf diesen hier vorbereitet. Und deswegen würde ich ihn auch gerne vorlesen. Das ist Philipper 4, die Verse 4 bis 9. Eigentlich 6 bis 9, aber ich lese die Verse 4 bis 9. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich sagen, freut euch. Lasset eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, allem, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dem denket nach. Was ihr auch gelernt und überkommen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Meine Mutter, eine alte Baptistin, seit ihrem 14. Lebensjahr, würde jetzt sagen, ja, ja, der Paulus. Gar nicht wegen dieses Textes, sondern weil sie seit 30 Jahren mindestens die Auffassung vertritt, naja, Paulus und ich, wir sind ja sowieso auf dem Kriegsfuß. Und richtig ist, dass Quellen belegen, dass frühestens ab dem 2. Jahrhundert nach Christus die Christen schon so ein bisschen als fade wahrgenommen wurden. Da gibt es also etliche Schreiber, die sagen, ja, die Christlichen sündigen nicht und sie sind alle ganz tugendsam, aber eigentlich sind sie auch öde. Und das ist der Einfluss einer gewissen Interpretation paulinischer Briefe, dieser Episteln, die in den Gemeinden herumgegangen sind. Warum sage ich das? Weil ich meine, um Paulus zu verstehen und für mich auch, wenn ich Paulus richtig verstehen will, diesen Text verstehen will, muss ich mir klar machen, soweit ich das überhaupt kann, soweit man das heute im 21. Jahrhundert überhaupt noch kann, was Paulus da immer so getan hat, was in den Briefen passiert ist. Paulus hat nämlich etwas getan, was in Großkonzernen heute verboten wäre. Nun war die Kirche damals auch noch kein Großkonzern, oder ist es ja auch bis heute nicht, obwohl einige das vielleicht auch anders sehen mögen. Aber Paulus ist hingegangen und hat seinen Glauben, seine Wirklichkeit mit Gott, das, was Gott ihm war, was er für Gott war, was sein Leben mit Gott war, als Grundlagen, und zwar als, so verstehe ich es, allgemeingültige Grundlagen, den Gemeinden mitgegeben. Das, was wir hier lesen, was ich jetzt hier vorgelesen habe, finden wir in fast allen Briefen in der einen oder anderen Form. Grundthemen des Paulus. Paulus war aber nicht ein Generalist, der hat damit nicht aufgehört, sondern der hat dann das getan, was viele Prediger, auch ich, nicht tun. Er ist dann hingegangen und hat das auch umgesetzt. Er hat also dieses Freuet euch als Grundlinie umgesetzt in konkrete Handlungsmaßnahmen und das auch noch zweigeteilt. Diese konkreten Handlungsmaßnahmen waren zunächst oder sind zunächst Interpretationen dieser großen Grundlinien. Denn wie Boris schon richtig sagt, ja, freut euch, was soll das eigentlich? Ich meine, kann ja jeder sagen, ist eigentlich ein allgemeiner Platz. Da hört Paulus aber nicht auf, erfüllt das und erfüllt das konkret auch mit Handlungsanweisungen oder Anregungen. Die dritte Stufe aber ist, dass er sich auch ganz konkret in die jeweilige Gemeindesituation begibt. Insoweit stimme ich, wenn ich gleich mal ein bisschen Predigtgespräch machen darf, an einer Stelle, Boris, mit dir nicht überein. Nach meiner Kenntnis der paulinischen Briefe, die dem Paulus zugeschrieben werden, haben wir ähnliche Themen wie hier eigentlich woanders. Also auch in ganz unterschiedlichen Gemeindesituationen kommen diese Themen immer wieder bei Paulus. Sie werden aber, da stimme ich völlig mit dir überein, in einen Kontext eingebettet. Und dieser Kontext geht bei Paulus dann ein bisschen in ziemlich rabiate Gemeindezucht, wie man das so schön sagt. Also im Philipperbrief ist das nicht so sehr. Das war eine Gemeinde, wo das nicht so sehr notwendig war, aber sein Brief an Timotheus beispielsweise, die Korintherbriefe, da wird ganz konkret in eine ganz konkrete Situation gesprochen, werden hier Handlungsanweisungen gegeben. Das macht es für uns heute so schwer, über solche Texte zu predigen. Nicht so sehr über diesen hier, aber über so diese konkreten Texte, wo Paulus mal so richtig loslegt und Leute beleidigt oder beschimpft oder sagt, ihr seid sowieso alle vom Teufel und tut mal lieber alles, was ich mache, weil wir diese konkrete Gemeindesituation natürlich nicht kennen und nie kennen werden, nie kennen können. Also jeder Ausleger, der sich anmaßt, nach 2000 Jahren hier so richtig wirklich was sagen zu können, hat es aus meiner Sicht schwierig. Aber, und das ist eigentlich das Wichtige für mich, wo ich auch mit meiner Mutter wiederum nicht übereinstimme, was sie aber auch weiß. Wenn ich Paulus recht verstehen will, und Paulus kommt an einigen Stellen sehr arrogant rüber, dann muss ich, glaube ich, begreifen, dass Paulus unter Umständen sogar vom Naturell ein arroganter Mensch gewesen ist. Das wissen wir nicht. Wir können ja nur seine Briefe interpretieren und die Aussagen in der Apostelgeschichte. Aber dass Paulus Anliegen immer war, dass er seine Lebenswirklichkeit mit Gott weitergegeben hat in eine konkrete Gemeindesituation. Er hat sich wirklich als Hirte, als Apostel verstanden. Und all das, was dann auch hart und scharf klingt, muss aus meiner Sicht auch gemessen werden und ausgelegt werden an diesen Grundlinien. War Paulus ein harter Mensch? War er ein Mensch, der verbittert und verbiestert war und eine ganz strenge Generallinie in seinen Gemeinden durchsetzen wollte? Oder war Paulus ein ganz anderer Mensch? Wir wissen das nicht. Was wir wissen ist, dass Paulus sagt, am Ende dieses Textes, ja, was aus meiner Sicht, als ich es gelesen habe, dachte ich, Mensch, Paulus, warum machst du sowas? So ein Zwiegespräch mit mir selber. Was ihr auch gelernt und überkommen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wie kann man sowas sagen? Also es gab Situationen in meinem Leben, ganze Strecken, da wurde mir geistlicher Hochmut vorgeworfen, das hat sich zum Glück ein wenig gelegt, aber auch ich hätte in dieser Zeit sowas nicht gesagt. Guck mich an und dann tu mal, dann wirst du schon, das läuft. Ich verstehe das so, man kann das vielleicht auch anders verstehen, dass Paulus tatsächlich sagt, Mensch, schaut doch, was Gott an mir getan hat. Schaut doch, was meine Verbindung mit Gott gewirkt hat, auch als ich mal bei euch war in Philippi. Erinnert euch daran, erinnert euch an die geistlichen Erlebnisse, die wir gehabt haben, an die Lehre, die hin und her gegangen ist. Boris hat schon gesagt, man muss den ganzen Brief lesen, wie liebevoll Paulus einige Mitarbeiter der Gemeinde anspricht und sagt, wir haben zusammengearbeitet und gestritten. Erinnert euch, so verstehe ich diese Passage, erinnert euch doch daran. Und dann seid ihr auf dem rechten Weg. Warum? Weil es geht nicht so sehr darum, dass ich der Richtige bin und ihr seid die Falschen oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, dass wir etwas gemeinsam mit Gott erlebt und Erkenntnisse gemeinsam bekommen haben. Und daran bitte erinnert euch, an all das. Und dann passt dieser Vers auch in den Gesamtzusammenhang des Freuet euch. Und des Sorget nicht. Und all dieser Dinge. Denn das ist nun wirklich Paulus. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der das tut, ja, der hingeht und eine Aufforderung zur Freude macht. Eine Aufforderung, nicht zu sorgen, das könnte ich ja noch verstehen, aber es gibt ja diesen irgendeinen Komiker aus den 80er Jahren, Luja Stocki, so ein Bayer im Himmel oder ein Bayer im Engel, der dann also immer Halleluja auf der Wolke sprechen soll und der aber sauer darüber ist und dann immer also ganz verbiestert sagt, Luja Stocki. Wie kann das sein, dass jemand mich auffordert, dass ich mich freuen soll? Freude ist doch ein Gefühl. Entweder ich habe dieses Gefühl oder die Umstände geben mir dieses Gefühl oder nicht. Das ist wirklich Paulus. Paulus, der sagt, nein, falsch. Freude ist zwar ein Gefühl, aber Freude ist etwas, was woanders herkommt und auch woanders herkommen kann. Und die Freude, von der ich spreche, das ist die Freude in Gott. Und das ist eine Freude, die eine Haltung ist. Das ist eine Freude, die eine Grundhaltung meines Lebens sein kann, wenn ich jetzt mal so tun würde, als wäre ich Paulus, ist, aufgrund derer ich arbeite, aufgrund derer ich handle und die ich mir auch erarbeite. Das heißt, ich verbringe Zeit damit, dass ich mich freue. Ich verbringe Zeit damit, wenn es mir richtig schlecht geht, und lassen wir uns da nichts vormachen. Wer sich den Lebensweg des Paulus anguckt, das war kein Mensch, der irgendwo in seinem schönen Haus im Garten gesessen hat und sich schöne Gedanken gemacht hat. Paulus hat es richtig dicke bekommen, sowohl körperlich wie seelisch. Und, aber richtig, in seinem Ruf. Hätte er auch nicht bekommen, er wurde mehrfach gesteinigt und er wäre fast gestorben. Er wurde vergiftet, er wurde verfolgt. Er ist ja zum Schluss dann auch getötet worden in Gefangenschaft. Das war Paulus. Das ist der Paulus, von dem wir hier sprechen. Das ist die Lebenssituation des Paulus, der alles an Torturen und was es an Unwägbarkeiten und so weiter gibt, auf sich nimmt, um das Evangelium Christi zu verkündigen, um das, was ihn ergriffen hat, weiterzugeben. Seine Freude. Und ich bin der festen Überzeugung, dass er eigentlich gar keine Aufforderung macht, sondern eine Verheißung weitergibt. Und sagt, du kannst dich freuen. Das ist der Grund, warum mich dieser Text so berührt hat, weil ich mich im Moment eigentlich gar nicht so richtig freue. Und zwar grundsätzlich nicht freue. Ich bin voller Sorgen. Ich habe ja vor einigen Monaten hier bei Erntedank da auch was zu gesagt. Im Geschäft finanzielle Sorgen, die... ich komme da gleich noch etwas näher zu den Sorgen, die so ein bisschen Blickversteller sind und Energieräuber, wo du dich mit Sachen beschäftigen musst, mit denen du dich eigentlich gar nicht beschäftigen willst und auch nicht glaubst, dass das richtig ist, dass du das tun musst. Ich glaube, dass Paulus ganz konkret und ganz bewusst und das nicht als Provokation sagt, es ist völlig egal, wie du dich fühlst. Es ist eigentlich auch völlig egal, in was für einer Lebenssituation du dich befindest, ob die gut oder schlecht ist. Sondern die Freude, von der ich rede, ist eine Freude, die was mit der Beziehung zwischen dir und Gott zu tun hat. Die daherkommt und die du da auch abholen kannst. Du kannst dir Freude in Widrigkeiten abholen. Paulus sagt das an einer Stelle, dass er gebetet hat, dass er gefleht hat, dass er alles Mögliche getan hat, nachdem er gerade fast gesteinigt worden war. Es gab für Paulus, glaube ich, überhaupt gar keine andere Lebenssichtweise mehr. Wenn es ihm schlecht geht, ist er halt zu Gott gegangen. Und hat diese Wirklichkeit wieder auf sich wirken lassen. Wenn es ihm gut ging, hat er genau dasselbe gemacht. Und das ist es, was Paulus der Gemeinde anbietet. Freuet euch. Im Herrn alle Zeit, nochmals will ich euch sagen, freuet euch. Lasset eure Freundlichkeit, eure Milde, eure Lindigkeit, die Übersetzung variieren da, allen Menschen kund werden. Ich weiß noch ganz genau, als ich noch im Studium war, hat mich der Vers... von euren Leibern sollen fließen Ströme lebendigen Wassers. Sehr beeindruckt. Und es gab einen kleinen Flyer, da gab es, ich glaube, die Studentenmission oder so hat da irgendwas gemacht. Und ich saß mit meinen Kommilitonen, die zum allergrößten Teil alle nichtgläubig waren, beim Mittagessen. Und wir haben uns über Dinge des Glaubens unterhalten. Und dieser Flyer lag da. Und einer, so ein Zyniker, sagte dann, ja guck dir das an, was soll denn das überhaupt? Ströme lebendigen Wassers. Wie soll ich mir das vorstellen? Also wirklich. Ich konnte erstmal, und das erstaunt, überhaupt nichts dazu sagen. Weil mich hatte dieser Vers so ergriffen, ja, also es war eine Situation, wo ich wirklich fand, ja Mensch, ich will dem Herrn nahe sein. Und da kommt jemand und sagt, fließt hier irgendwas? Da hatte ich erstmal gar keine Antwort drauf. Aber es ist im Prinzip eine Variation dessen, was hier gesagt wird. Eure Freundlichkeit lasst allen Menschen kund werden. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. In dieser Reihenfolge dessen, was Gott mir ist, das werde ich den anderen sein. Das kann ich weitergeben. Und auch hier Übung. Ich kann meinem Mitmenschen nichts weitergeben an Freundlichkeit oder an etwas, was ihm gut tun könnte, auch an Sensibilität, ja, ohne dass ich das weiß. Und es gibt, so Paulus, so die Bibel, eine Verbindung. Es gibt eine Verbindung zwischen Gott und mir, wo ich dann Erkenntnisse habe, wo ich merke, Mensch, vielleicht sollte ich auf den mal zugehen oder auf die mal zugehen und einfach mal sagen, wie geht's dir oder irgendwie sowas. Es gibt ja diese Übungen, die habe ich in der Jugendstunde gelernt. Den Morgen mit einer Andacht zu beginnen und zu fragen, Herr, ich bin offen, zeig mir, wem ich was Gutes tun kann. Ohne Gott würde man das Pfadfinderweisheit nennen. Ich habe das praktiziert und es ist erstaunlich, wie mein Alltag sich gestaltet hat. Hat sich nämlich anders gestaltet mit einem derart offenen Blick. Paulus schreibt hier in die Gemeinde hinein und das ist ganz wichtig. Bonhoeffer hat ja mal gesagt, christliche Gemeinschaft kann erst da beginnen, in mir erst da beginnen, wo Gott mein Bild von christlicher Gemeinschaft zerbrochen hat. Wo das, was ich mir wünsche, was ich brauche, wo ich meine, das ist doch christliche Gemeinschaft, das ist auch meine Erkenntnis von christlicher Gemeinschaft, erstmal in Dutt gegangen ist, nicht funktioniert hat, ich enttäuscht worden bin von den Leuten, die doch eigentlich alle meine Geschwister sind. So sagt Bonhoeffer und das hat er gesagt in der Nazi-Zeit. Da fängt Gottes Gemeinschaft an. Da ist er dann so weit, dass ich so weit bin, dass ich überhaupt hören kann auf das, was Gott unter Gemeinschaft versteht. Ich kann die Lindigkeit, die Freundlichkeit Gottes überhaupt nicht weitergeben, ohne dass ich eine Verbindung zu Gott habe. Ich bin ja ein Mann. Und es gibt ja so gewisse Gespräche, die man unter Männern führt, die führt man nicht, wenn eine Frau dabei ist. Also zum Beispiel Fußball, wenn die meisten Frauen dabei sind, wenn meine dabei ist, sowieso. Aber auch andere Gespräche, ein bisschen zotig oder sowas. Was Paulus hier auch sagen will, ist, wie werdet ihr eigentlich wahrgenommen? Wie wirst du eigentlich wahrgenommen von deinen Mitmenschen? Ich habe mal von einem Prediger gelesen, der sagte, er hatte einen Freund, wenn dieser Freund in eine Gruppe kam, dann war es nicht mehr möglich, irgendwas Böses zu sagen. Es war einfach nicht möglich, zumindest nicht in Anwesenheit dieses Menschen. Der strahlte etwas aus. Der strahlte etwas aus, was es dir nicht möglich machte. Das ist schon ein ziemliches Ding. Ist es Freundlichkeit, die meine Leute im Büro, meine Klienten, die Geschäftspartner, meine Freunde, all die Leute, mit denen ich zu meinen Nachbarn, meine Gemeindegeschwister in mir sehen? Was ist es, was in mir gesehen wird? Was strahle ich aus? Hier gibt Paulus eine klare Aufforderung. Es ist eure Freundlichkeit, die ihr ausstrahlen sollt. In Vers 8 geht das ja noch weiter. Da geht er ja so richtig ins Detail. Alles, was ehrbar, was das tut. Paulus sagt, sorget nicht, sondern in allen Dingen, ich lese das nochmal vor, sorget euch um nichts, sondern in allem lasst im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. So. Und jetzt mal an alle die, die sich gerade sorgen. Und unter Sorgen verstehe ich Folgendes. Oder versteht dieser Text Folgendes, versteht Jesus Folgendes. Jesus hat der Sorge in der Bergpredigt einen ganzen großen Abschnitt gewidmet. Es ist diese Sorge, die meine Gedanken beherrscht. Es ist die Angst, die meine Gedanken beherrscht. Es geht nicht darum, dass ich mich um irgendetwas sorge oder dass ich etwas richtig mache. Ja? Also Sorge ist ja zum Beispiel auch, mein Auto ist kaputt und ich fahre zur Werkstatt. Sorge ist, dass ich meinen Job richtig mache, dass ich nicht das Essen anbrennen lasse. Sorge ist nicht die tägliche Arbeit oder etwas, sondern Sorge ist, ist die tiefe Furcht und Ängstlichkeit, die mein Herz bestimmt. Ich habe vor etwas Angst, ich sorge mich um etwas oder um jemanden. Die Mutter sorgt sich um das Kind im Ausland und glaubt, das wird gar nichts. Habe ich gerade erlebt. 17 Jahre, die Tochter so nach Amerika, die Mutter glaubt, wir sind schon seit 20 Jahren verheiratet, das ist Amerika. Die geht doch jetzt nicht nach Afrika oder so, so gefährlich ist das doch da auch nicht. Aber die Sorge einer Mutter, ich will jetzt gar nichts gegen die Sorge von Müttern sagen, aber was ich meine ist, es geht hier um eine Tiefe, es geht um etwas, was mich so beherrscht, dass ich auch gar nicht mehr weiter weiß, dass ich eigentlich auch gelähmt bin, dass mein Blick verstellt ist, dass ich keine Energie mehr für was anderes habe. So, und jetzt frage ich mal, ihr müsst euch nicht melden, aber die Frage muss gestellt werden, wer gehört im Moment dazu? Bei wem der hier anwesend ist es so, dass sein Leben, ihr Leben eigentlich beherrscht wird, nicht von Freude, sondern von Sorge. Dass wenn ich aufstehe, spätestens in der ersten halben Stunde, ich schon mal das erste Mal so mache. Diese Sorge, sagt Paulus, um diese Sorge geht es. Lasst sie sein. Lasst euch nicht beherrschen von dieser Sorge und ihr müsst euch auch nicht beherrschen lassen von dieser Sorge. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Natürlich gibt es das, was mir Sorge macht und das ist auch real. Ja, und das ist auch nichts Positives, sonst würde es mir keine Sorgen machen. Es geht nur darum, dass ich mich nicht beherrschen lassen muss davon. Und der Weg dahin wird von Paulus ganz klar aufgezeigt. Bete. Und dann tu doch mal eine Sache. Nimm deine Sorge und sag, Herr, ich danke dir für meine Sorge. Ich danke, oder für meine, die Situation, um die es hier eigentlich geht. Ich danke dir dafür. Fang mal an, dieses ernst zu nehmen mit Danksagung. Flehen, Fürbitte und Danksagung. Und guck mal, was passiert. Vielleicht tut ihr das auch alle schon und ich tut mir leid, ich bin auch gleich fertig. Aber falls ihr das nicht tut, tut's. Ich tue es ja schon seit einer ganzen Weile mit zum Teil hervorragendem Erfolg, zum Teil auch wechselndem Erfolg. Aber es verändert etwas. Es verändert etwas in mir. Es ist eine Verheißung. Wir dürfen das tun und wir verändern uns und das können wir auch weitergeben. Was dann passieren wird, sagt Paulus, ist, dass der Friede und diesen Frieden, das ist ein Segensspruch, den wir so oft hören. Und mitnehmen, wo einige die Hände öffnen am Ende und den Segen empfangen. Der Friede Gottes, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Der Segen heißt dann, der erfülle dich und bewahre deine Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Text sagt das leicht anders. Es ist eben auch keine Segensformel in diesem Text. Sondern er sagt, der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, wird eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das wird passieren. Das ist auch ein Text, und jetzt begebe ich mich auf ganz dünnes Eis, weil meine Frau Psychologin ist, der auch die Verheißung in sich trägt, dass ich nicht wahnsinnig werden muss. Ich kann bewahrt werden. Es gibt da einen Grund, der bewahrt werden kann. Ich sage das ganz deutlich, dass ich mich auf dünnes Eis begebe, weil ich erstens kein Psychologe, sondern Jurist bin und sicherlich viele, viele Fälle nicht kenne. Aber es ist etwas, was Paulus so sagt. Er sagt, und wie gesagt, wir sprechen hier immer von dem Paulus, der, glaube ich, ziemlich genau wusste, was das ist, wie weit das gehen kann, mit Sorgen, mit Dingen, die mich überfordern, wo dann irgendwann mein Geist auch nicht mehr so richtig mitkommen kann und irgendwelche Rückzugsmöglichkeiten sucht. Paulus sagt, ja, es wird der Friede Gottes, er wird dich bewahren. Die allermeisten, das wollen wir auch nicht verkennen, bei denen geht es ja nicht um diese Fragen, sondern bei den allermeisten von uns geht es um davorliegende Fragen. Und auch uns wird gesagt, es wird Friede sein. Du wirst in einer Situation, wo überhaupt gar kein Friede da sein darf, du wirst ihn haben. Die Sorge wird nicht weggehen, aber du wirst andere Möglichkeiten finden. Es gibt andere Lösungen und die werden dir aufgeschlossen werden, weil dein Blick wieder freier wird, wenn du das tust. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahr, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohltuend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, dem denket nach. Eigentlich ist dieser Text, und damit will ich auch zum Ende kommen, ein Text für mehrere Bibelstunden. Eigentlich ist das gar kein Predigttext. Eigentlich ist das ein Text, wo man sich austauschen sollte, wo man sagen soll, ja, wie ist das denn bei mir? So wie Boris das angefangen hat. Boris hat mich angerufen und gesagt, Roger, ich würde gerne die Einladung mit dir abstimmen. Ich habe es dann heute Morgen irgendwann gehört und dachte, naja, das kriegt er auch ohne mich hin. Ich meine, es ging ja nicht darum, dass du es nicht ohne mich hinkriegst, sondern dass du fandest, wir sollten uns abstimmen. Aber was dabei rausgekommen ist, ist letztlich schon eine sehr persönliche Interpretation dieses Textes. Und das ist es, glaube ich, worum es geht. Es geht um Austausch. Eigentlich ist dieser Text ein Austauschtext. Ich habe mal mit einem Freund einen Gebetskreis gehabt und wir haben einen solchen Text, einen Psalm und dann auch einen solchen Text einfach mal durchgebetet. Wir haben jedes Wort genommen, also ehrbar zum Beispiel oder liebenswert oder wohllautend und haben gebetet. Jeder hat mal das, was ihm dazu einfiel, bebetet. Das war eine wunderbare Erfahrung. Das haben wir leider nur zweimal gemacht. Aber das ist das, wozu ich einlade, wozu dieser Text mich auch einlädt. Also mich hat er zunächst mal furchtbar herausgefordert, aber einlädt, hier weiterzumachen, hier weiter zu beten. Der Schlüssel dieses Textes ist ja in der Tat, dass ich zunächst mal mich in meine Kemenate, in den Bezugspunkt zu Gott setze, den ich habe und mich mit Gott beschäftige und all das vor ihn lege und dann mal gucke, was dann aus meinem Tag wird. Denn, und das ist der Schlusssatz, Jesus spitzt ja das mit dem Sorgen anders zu. Er sagt, sorge nicht um den nächsten Tag. Ein jeder Tag trägt an seiner Sorge genug. Und um mehr geht es auch nicht. Geht es auch übrigens Paulus nicht. Es ist ihm nie gegangen und kann es uns auch nicht gehen. Es geht um heute. Es geht um diesen Sonntag, 11. ne? 11.11.2007, um diesen heutigen Tag geht es. An diesem heutigen Tag will Gott dir dein Manna geben, will er es mir geben, will er mit mir Gemeinschaft haben, mehr nicht. Aber das soll auch ausreichen. Amen. Ich soll jetzt noch was machen. Einladung zum Gebet steht hier. Ja, ihr Lieben, lasst uns miteinander beten. Ich werde das mit einem Amen oder einem eigenen Gebet beenden. Wer laut beten möchte, den lade ich dazu ein. Ansonsten einfach leise, wer das nicht möchte, und ich schließe das dann ab.
Ja, für nächste Woche sind einige Ansagen zu machen. Geburtstage haben wir keine in der Gemeinde in der nächsten Woche. Aber die Gebetszeit, wie gehabt, Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 9:15 Uhr hier im Gottesdienstraum. Morgen, 15 Uhr, ist wieder die Seniorengruppe Ü55 der Diakoniegemeinschaft und 19.30 Uhr morgen der Tessé-Gebetsabend hier. Am Donnerstag ist wieder der Grundkurs des Glaubens, der Fischkurs. Am Freitag ist ist kein Fischkurs? Nee? Glaube, es stand so im Gemeindebrief, aber dann, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Dann, ja. Also, ja, ist noch ein anderer Teilnehmer? Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr jetzt auch nicht genau. Also wer dran teilnimmt, der möge sonst Volker nochmal fragen. Ich glaube, wir haben das aus dem Gemeindebrief übernommen. Ne? Genau, also im Gemeindebrief stand es drin. Gut. Also, wie gesagt, Freitag 17 Uhr das Laternenfest, das wird veranstaltet zusammen mit SOS, beginnt bei SOS und endet dann hier auf dem Innenhof. Nächsten Sonntag Gottesdienst hier wieder um 11 mit Sebastian Lehnen und den Sonntag drauf, das ist der 25.11., der etwas andere Gottesdienst, diesmal wieder mit Ausschnitten aus einem Film, da wird Dorothea noch was zu sagen.
In der Vorbereitungsgruppe zu diesem Gottesdienst haben wir die Überschrift gewählt, und wenn ich sterbe. Wie würde es uns gehen, wenn wir unser Leben tatsächlich mal vom Ende her sehen? Wenn wir das ernst nehmen, was schon der Psalmbeter gesagt hat, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Um solche Fragen wird es in diesem Gottesdienst gehen. Der Aufhänger für diese Fragen wird der Film, werden Ausschnitte aus dem Film Seite an Seite sein. Weiß nicht, wer ihn von euch kennt. Eigentlich eine Dreiecksgeschichte, wo es um Scheidung geht, um eine neue Partnerschaft, die Kinder die neue Partnerin ablehnen und dann die Mutter krank wird, todkrank. Und wie sich die Veränderung in der Familie deutlich macht und auch zwischen den beiden Frauen. Diese Geschichte erzählt dieser Film. Die etwas anderen Gottesdienste haben ja so den Hintergrund, dass wir uns wünschen, dass unsere Gemeinde wächst, dass die Gemeinde Gottes an sich wächst. Und deswegen die herzliche Einladung an euch, Menschen einzuladen, die vielleicht ja, nicht so viel in den Gottesdienst gehen, gar nicht in den Gottesdienst gehen und ja, vielleicht doch auch fragen, wie geht es mit mir und meinem Leben weiter. Es gibt hier so kleine Einladungszettel, die könnt ihr euch gerne mitnehmen. Ich lege eine hier vorne hin, im Foyer liegen weitere. Ja, kommt selber und bringt gerne andere mit.
Moment. Ganz gleich stehen bleiben. Also genau, es geht nämlich, wir kommen eigentlich jetzt zu den letzten Punkten. Einmal noch kurz diejenigen, die am Gottesdienst hier vorne beteiligt waren. Das war Carsten Henkel, der die Musik gemacht hat und die Predigt hat Roger Schwarz gehalten. Und mein Name ist Boris Agromski. Und ja, nach dem Gottesdienst heute herzliche Einladung, noch ein wenig hier zu bleiben, zu Tee und Kaffee. Und zu Büchern, da kann Barbara gleich noch auch nach vorne kommen. Du wolltest noch zu Tee und Kaffee auch was sagen.
Erstmal Barbara. Wenn ihr wieder gesehen habt, die schon länger in der Gemeinde sind und nicht das erste Mal da sind, es gibt jetzt wieder einen Büchertisch. Er ist im Moment noch sehr provisorisch. Es ist das erste Mal, jetzt, wir haben uns erst letzten Sonntag überhaupt beschlossen, Florenz und ich, dass wir jetzt den Büchertisch übernehmen und wieder aufmachen. Wir haben jetzt also noch keine Massen an Büchern, wie wir euch verkaufen könnten, ein paar schon. Ich habe in meinem eigenen Bücherschrank einfach mal ganz viele Bücher rausgenommen, wo ich denke, die könnten euch vielleicht interessieren. guckt sie euch an, Weihnachten naht, vielleicht habt ihr auch die Wunschzettel-Tradition, dann kann man sich das wünschen oder ihr bestellt euch die Bücher, dann sind sie spätestens nächsten Sonntag auch dann jeweils da. Ihr könnt auch zu Weihnachten oder zum neuen Jahr Kalender, Losungen bestellen, bei uns, also es ist alles wieder möglich, alles noch etwas provisorisch, aber wir hoffen, dass wir es gut in Schwung kriegen, weil wir haben Esther, mit Esther das noch nicht absprechen können, wie wir die Übergabe machen, aber es gibt jetzt wieder einen Büchertisch. Also wie gesagt, Florenz ist Ansprechpartner, sonst Bettina auch mit dabei oder ich. Ja, sprecht uns an oder wenn ihr auch welche besonderen Buchwünsche habt oder CD-Wünsche, wir können so ziemlich alles besorgen. Danke.
Und wenn ihr am Büchertisch tatsächlich fertig seid, gibt es die Möglichkeit, Kaffee und Tee zu trinken und auch eine Suppe zu essen. Im Sommer haben wir das ja immer so wunderschön auf dem Innenhof geschafft. Das ist jetzt ja so bei diesem tollen Wetter nicht mehr möglich. Wir haben ja auch in der letzten Gemeindestunde am letzten Sonntag so ein bisschen darüber geredet, wie wir das machen können. Und wir haben jetzt in der Gemeindeleitung beredet, dass wir mal den Versuch starten, dass es sowohl hier in diesen Räumen Kaffee und Tee gibt, aber auch vorne bei Martha und Maria im Erdgeschoss. Und die Suppe, die es heute gibt, die gibt es nur bei Martha und Maria. Hier ist es alles etwas provisorisch und Stehkaffee. Drüben kann man sich hinsetzen. Wenn wir jemanden finden, der bereit ist, den Kamin anzumachen, wird es auch noch mal wesentlich gemütlicher. Ja, überlegt, wo ihr den Gottesdienst ausklingen lassen wollt. Aber bleibt gerne noch hier und redet miteinander.
Ja, dann singen wir das Segenslied und ich würde vorschlagen, dass wir dazu aufstehen.
Menschliche Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Geht hin als Gesegnete des Herrn. Amen.